Der Weg zieht sich zwischen den Bäumen den Hang hinauf, schmal und dunkel, als wäre er nur selten benutzt. Unter den Schuhen knackt feuchtes Holz, irgendwo tropft Wasser aus den Ästen und in der Luft liegt ein Geruch nach Rauch, der sich nicht festsetzen will und doch immer wieder zurückkommt. Weiter oben flackert Licht. Kein einzelnes Feuer, eher mehrere voneinander getrennt, unruhig, als würden sie sich verschieben, während man hinsieht. Für einen Moment scheint es, als stünden sie still. Dann sind sie wieder anders verteilt, ohne dass klar wird, wo genau sie eigentlich brennen. Der Wind trägt Geräusche mit sich herüber, die sich nicht greifen lassen. Etwas, das an Stimmen erinnert, aber keine Worte formt. Ein Rest von Klang, der auftaucht und wieder verschwindet, als würde er sich weigern, gehört zu werden. Zwischen den Bäumen zieht Nebel auf und legt sich über den Hang. Die Konturen werden weicher, die Abstände unklarer und in diesem Grau entstehen Bewegungen, die nicht lange bleiben. Ein Schatten, der sich kurz abzeichnet. Dann nichts mehr. Und dann wieder einer. Der Weg führt weiter nach oben, dorthin, wo Licht, Nebel und diese Geräusche zusammenlaufen. Es wirkt nicht wie ein Ziel, eher wie ein Punkt, an dem sich etwas sammelt, ohne dass man sagen kann, was genau. Diese Nacht hat einen Namen und sie kehrt jedes Jahr zurück. Die Nacht, in der sie kommen. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen. Mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Svea.
Und ich bin Tim. In dieser Folge feiern wir die Walpurgisnacht. Und wer mitfeiern will, kann das auf Instagram tun bei Radio Obscura Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Folgt da gerne. Wir haben ein paar Bilder eingefügt zur heutigen Folge, die ihr euch dann anschauen könnt. Warum machen wir das Thema heute? Wir hatten letzte Woche, hört da gerne rein, einen Grundkurs zum Thema Hexen und Hexenverfolgung. Denn wir haben heute, ist der 28. Ja, ist das der 28. Das heißt, in der Nacht, quasi in den Mai, am 30. April, ist die Walpurgisnacht nicht nur im Harz, aber wir bewegen uns heute vor allem im Brocken und Harz, was im deutschsprachigen Raum der zentrale Ort ist, weil er ist literarisch verbreitet, mythologisch aufgeladen und hat auffällige Naturphänomene. Dazu kommen wir dann nochmal. Aber die Hexentanzplätze, Hexenberge, Blocksberge, die gibt es auch woanders. Aber der Brocken ist heute dementsprechend symbolisch gemeint. Der Hexentanzplatz im Harz liegt auch ein bisschen entfernt davon, ein paar Kilometer in Thale. Also falls jemand mit geografischen Skills uns gleich eine Beschwerde schicken möchte. Nein, wir wissen das, aber wir überspielen es mit unserer Hexerei. Warst du schon mal im Harz? Ja.
Nee, also wir haben da gerade ganz kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen. Ich habe ehrlich gesagt, also war da noch nie. Und du?
Ich war, es müsste 2004 Weihnachten gewesen sein. Und da gibt's, also es war nicht direkt in Thale oder direkt auf dem Brocken, wir sind natürlich auch ein bisschen rumgefahren, aber es war ein Ort zwischen Elend und Sorge. Ich weiß, das sind so zwei wunderbare Ortsnamen im Harz, Elend und Sorge. Also ein Weihnachten zwischen Elend und Sorge. Das beschreibt den Zustand in den frühen 2000ern in meiner Familie nicht. Aber es ist ja eine schöne Story. Es ist eine schöne Gegend dort und wie gesagt, hat er auch schon erzählt, dass ich glaube in der Hexenfolge habe ich das erzählt, dass ich ein paar Mal auch dann zumindest so Ende der 90er auf dem Hexentanzplatz war und Walpurgisnacht quasi feiern war mit meinen Eltern und meinen Geschwistern. Und dementsprechend kehren wir heute nochmal dorthin zurück. Ich glaube, sehr viel mehr zum Thema Hexen müssen wir gar nicht klären, weil hatten wir ja letzte Woche schon. Und dementsprechend steigen wir einfach mal ein in die Story und hören uns die Walpurgisnacht mal genauer an. Bevor diese Nacht Walpurgisnacht hieß, war sie längst ein markierter Punkt im Jahr. Ende April, Anfang Mai entscheidet sich in vielen Regionen Europas mehr als nur ein Kalenderblatt. Das Vieh kommt wieder aus den Winterställen, die Weiden werden genutzt und mit diesem Übergang hängt unmittelbar zusammen, ob die nächsten Monate Ertrag bringen oder Verlust. Für Gesellschaften, die von Wetter, Boden und Tieren leben, ist das kein symbolischer Moment, sondern eine praktische Schwelle. In Irland und Schottland ist zu dieser Zeit Beltane überliefert. Mittelalterliche Quellen beschreiben Rituale, bei denen Feuer entzündet und Herden zwischen den Flammen oder durch den Rauch hindurchgeführt werden. Das ist kein dekorativer Brauch, sondern Schutzmaßnahme. Der Rauch soll reinigen, Krankheiten fernhalten und den Übergang in die warme Jahreszeit sichern. Feuer ist ja nicht bloß Zeichen, es ist ein Mittel. Ähnliche Praktiken finden sich auch auf dem Kontinent. In Teilen Süddeutschlands, der Schweiz und Österreich werden in der Nacht zum 1. Mai Feuer entfacht, um das abzuwehren, was man in dieser Phase für gefährlich hält. Krankheit, Misswuchs, Tiersterben, unerklärliche Verluste. Dazu kommt Lärm, Glocken, Peitschen, Rufe, Schüsse. Nicht als Festkulisse, als Abwehr. Die Nacht gilt als durchlässig. Der Winter ist vorbei, aber der Sommer noch nicht gesichert. Genau in dieser Unsicherheit wird gehandelt. Wichtig ist dabei, diese Praktiken richten sich anfangs nicht gegen Hexen, im späteren Sinne. Es geht nicht um ein festes Feindbild, es geht um Schutz in einer Übergangszeit. Die Vorstellungen bleiben regional verschieden, aber das Muster ist ähnlich. Wenn sich im Jahresverlauf etwas entscheidet, versucht man einzugreifen. Mit der Christianisierung verschwindet diese Schicht nicht. Sie wird neu gerahmt. Ein zentraler Bezugspunkt wird Walburga, eine angelsächsische Missionarin des 8. Jahrhunderts, die in Heidenheim wirkt und nach ihrem Tod verehrt wird. Als ihre Reliquien am 1. Mai nach Eichstätt überführt werden, verbindet sich ihr Name dauerhaft mit diesem Datum. Aus einer bereits besonderen Nacht wird ein christlich benannter Gedenkpunkt. Der Zeitpunkt bleibt, aber er bekommt eine neue Lesart. Damit verschiebt sich auch die Bedeutung der Rituale. Schutz bleibt wichtig, aber er wird jetzt stärker als Abwehr des Bösen verstanden. Feuer und Lärm verschwinden nicht, sie werden nur anders begründet. Aus einer offenen Schwellenzeit wird in christlicher Perspektive leichter ein Raum, in dem dämonische Gefahr abgewehrt werden muss. Die Walpurgisnacht ist an diesem Punkt noch keine Hexennacht. Weder der organisierte Hexensabbat noch das Bild einer nächtlichen Versammlung auf einem Berg gehören ursprünglich zu diesem Datum. Diese Vorstellungen entstehen später, vor allem in den theologischen und juristischen Diskursen der frühen Neuzeit. Die Walpurgisnacht ist also nicht der Ursprung des Hexenbildes. Sie ist älter als dieses Bild und gerade deshalb so aufnahmefähig für alles, was sich später an sie anlagert. Als die Hexenvorstellungen einen Zeitpunkt brauchen, ist diese Nacht längst da. Aufgeladen mit Übergang, Schutz und Unsicherheit. Genau deshalb passt sich das neue Bild so gut an sie an. Damit aus einer Nacht ein konkreter Ort wird, braucht es einen Punkt, der sich abhebt. Sichtbar genug, um gefunden zu werden und gleichzeitig weit genug entfernt, um nicht mehr ganz zur gewohnten Welt zu gehören. Im deutschsprachigen Raum setzt sich dieser Punkt in der frühen Neuzeit langsam fest. Der Brocken. Mit rund 1141 Metern die höchste Erhebung des Harzes. Der Berg liegt frei über den umliegenden Höhenzügen und ist über große Distanzen hinweg sichtbar. Gleichzeitig ist er schwer zu erreichen. Noch im 16. und 17. Jahrhundert gibt es keine ausgebauten Wege. Große Teile des Harzes gelten als unübersichtlich und gefährlich. Wer hinaufgeht, verlässt nicht nur das Dorf, sondern auch den Raum, in dem man sich auskennt. Dazu kommt das Wetter. Der Brocken ist bekannt für schnelle Umschwünge, besonders für Nebel. Wolken ziehen innerhalb kurzer Zeit auf, Sichtweiten brechen ein, Konturen verschwimmen. Entfernungen lassen sich kaum einschätzen, Bewegungen wirken verzerrt, Schatten verändern ihre Größe. In solchen Situationen entstehen Eindrücke, die sich nicht eindeutig einordnen lassen. Und genau das macht den Ort erzählbar. Auf dem Brocken tritt ein optisches Phänomen auf, das als Brockengespenst bekannt ist. Dabei wird der eigene Schatten durch Nebel und Sonnenlicht vergrößert und erscheint als riesige Gestalt in den Wolken. Für Beobachter ohne physikalische Erklärung könnte dieser Effekt wie eine eigenständige Erscheinung wirken. Ein Beispiel dafür, wie Wahrnehmung und Landschaft zusammen Mythen begünstigen. Im 16. und 17. Jahrhundert taucht der Brocken zunehmend in Berichten auf. Reisebeschreibungen, Chroniken und Sammlungen greifen das auf, was bereits im Umlauf ist, und formen daraus ein wiedererkennbares Bild. Ein wichtiger Name ist dabei Johannes Bretorius, der 1668 über den Blocksberg schreibt und die vorhandenen Erzählungen bündelt. Der Berg wird hier nicht als Schauplatz eines einzelnen Ereignisses beschrieben, sondern als Ort, an dem sich etwas sammelt. Der Name Blocksberg gehört zu diesem Prozess. Er ist mehr als eine alternative Bezeichnung. Im niederdeutschen Raum stand er für verschiedene sogenannte Hexenberge und setzt sich erst im 17. Jahrhundert durch Texte wie die von Johannes Praetorius als Bezeichnung für den Brocken fest. Mit ihm wird der Berg in eine Erzählstruktur eingebunden, die zu diesem Zeitpunkt längst existiert. In theologischen und juristischen Texten ist das Bild der Hexerei da bereits ausgearbeitet. Der Teufelspakt, der nächtliche Flug, die Versammlung, der Sabbat. Was fehlt, ist ein konkreter Ort. Der Brocken erfüllt genau diese Rolle. Er ist abgelegen, schwer zugänglich und zugleich sichtbar. Er bietet eine Projektionsfläche für Vorstellungen, die bisher keinen festen Punkt hatten. Die Idee eines Treffens existiert bereits. Sie wird jetzt an einen Ort gebunden. Diese Verbindung setzt sich im Laufe des 17. Jahrhunderts fest. Berichte beschreiben den Berg zunehmend als Ziel eines nächtlichen Aufstiegs. Die Details unterscheiden sich, aber die Struktur bleibt gleich. Eine bestimmte Nacht, ein Weg nach oben, ein Ort, an dem sich etwas zusammenfindet. Damit verändert sich auch das Bild von Hexerei. Es bleibt nicht mehr im Verborgenen innerhalb der Gemeinschaft, sondern bekommt einen eigenen Raum außerhalb davon. Dabei steht der Brocken nicht isoliert. Er liegt in einer Landschaft, die bereits mit Erzählungen aufgeladen ist. Der Harz ist kein leerer Hintergrund, sondern ein Raum, in dem sich unterschiedliche Geschichten überlagern. Der Berg wird zum Zentrum dieser Verdichtung. Nicht, weil alles hier beginnt, sondern weil hier vieles zusammenläuft. Und genau diesen Raum schauen wir uns jetzt genauer an. Svea geht in den Harz.
Wenn man sich im Harz bewegt, hat man selten das Gefühl, einfach nur durch Landschaft zu gehen. Die Orte wirken, als hätten sie sich etwas gemerkt. Felsen, Kanten, Plateaus, sie stehen nicht einfach da. Sie tragen Geschichten, die immer wieder erzählt wurden, bis sie zum Teil des Ortes geworden sind. Eine dieser Geschichten liegt an der Rosstrappe, oberhalb des Bodetals bei Thale. Der Fels ragt steil über die Schlucht hinaus und oben im Gestein ist eine Vertiefung zu sehen, die bis heute als Hufabdruck gilt. Die Erzählung dazu ist schnell erzählt und bleibt genau deshalb hängen. Die Riesin Brunhilde wird vom Riesen Bodo verfolgt. Sie erreicht den Rand der Schlucht. Ihr Pferd springt, ein Satz über das ganze Tal. Ein falscher Schritt und es geht hunderte Meter in die Tiefe. Der Abdruck bleibt im Felsen zurück. Bodo schafft den Sprung nicht, stürzt ab und wird, je nach Version, zu Stein oder zu einem Hund. Der Ort sieht so aus, als hätte er genau das erlebt. Direkt gegenüber liegt der Hexentanzplatz. Eine offene Fläche, gut erreichbar, mit Blick auf die Rosstrappe. Der Name ist nicht so alt wie die Landschaft selbst, aber er passt zu ihr. Er ist ein Ort, an dem man sich etwas vorstellen kann. Bewegung, Stimmen, ein Zusammenkommen. Man steht dort, schaut hinunter zur Rosstrappe und es wirkt plötzlich nicht mehr weit. Das Bodetal darunter verstärkt diesen Eindruck. Die Schlucht zieht sich tief durch das Gestein, steil, eng, mit abrupten Wechseln zwischen offenen und geschlossenen Abschnitten. Wege verlaufen dicht an Abbrüchen. Der Blick springt von Fels zu Fels, verliert sich und findet sich wieder. Orientierung ist nichts, was man einmal hat. Sie verschiebt sich ständig. Am Rand des Harzes zieht sich die Teufelsmauer durch die Landschaft. Felszüge, die in unregelmäßigen Abständen aus dem Boden ragen, kantig, auffällig, als wären sie bewusst gesetzt worden. Man kann erklären, wie sie entstanden sind, aber man sieht auch sofort, warum jemand eine andere Geschichte dazu erzählt. Und genau so entsteht dieser Raum. Nicht durch eine einzelne große Erzählung, sondern durch viele kleine, die an den Orten hängen bleiben. Rosstrappe, Hexentanzplatz, Bodetal, Teufelsmauer. Jede für sich funktioniert. Zusammen verstärken sie sich. Wenn man dann wieder an den Brocken denkt, ergibt sich der nächste Schritt fast von selbst. Ein Berg, der über allem steht, schwer erreichbar, oft im Nebel, weithin sichtbar und umgeben von genau solchen Orten. Der Brocken braucht diese Geschichten nicht, um besonders zu sein, aber sie sorgen dafür, dass man ihn nicht mehr nur als Berg sieht. Und genau deshalb funktioniert er als Ort für diese Nacht. Nicht, weil dort etwas begonnen hätte, sondern weil hier schon genug da ist, um sich vorzustellen, dass etwas zusammenkommt.
Die Bewegung beginnt nicht oben auf dem Berg, sondern unten, dort, wo noch Wege existieren und Türen geschlossen werden können. Es ist spät. In vielen Berichten wird die Zeit nach Mitternacht genannt, der Moment, in dem der Alltag zur Ruhe gekommen ist und Bewegungen unbemerkt bleiben. Der Aufbruch geschieht nicht gemeinsam. Einzelne verlassen ihre Häuser leise, ohne Zeugen und gehen dorthin, wo das Dorf endet. Der Weg führt in den Wald. Erst über bekannte Pfade, dann weiter, dorthin, wo Orientierung weniger selbstverständlich wird. In den Beschreibungen bleibt dieses Gehen oft nicht lange stabil. Die Strecke verändert sich, verkürzt sich, löst sich auf. Der Boden verliert an Bedeutung. Stattdessen tauchen andere Bilder auf. Ein Besen, ein Tier, manchmal nur eine Bewegung, die sich nicht mehr an den Weg hält. Der Aufstieg wird nicht als Strecke beschrieben, sondern als Übergang. Oben entsteht kein fester Ort, der schon vorher da war. Der Raum bildet sich erst durch das, was dort geschieht. Feuer erscheinen, verteilt ohne klare Ordnung. Menschen kommen zusammen, nicht als Gruppe, die sich verabredet hat, sondern als Versammlung, die einfach da ist. Niemand erklärt, warum genau diese Menschen hier sind, aber die Berichte behandeln es, als wäre es selbstverständlich. Im Zentrum steht Bewegung. Der Tanz ist kein Beiwerk, sondern das, was die Versammlung zusammenhält. Schritte wiederholen sich, greifen ineinander, lösen sich wieder. Stimmen mischen sich darunter. Manchmal sind es Worte, manchmal nur Laute, die sich im Rhythmus halten. Es entsteht ein Ablauf, der nicht organisiert wirkt und trotzdem nicht auseinanderfällt. In diesem Ablauf taucht eine Figur auf, die in vielen Berichten dieselbe Funktion hat. Der Teufel steht nicht am Rand, sondern mittendrin. Er wird angesprochen, er reagiert, er gehört zu diesem Geschehen. Wie er genau aussieht, variiert. In manchen Beschreibungen ist er kaum von einem Menschen zu unterscheiden. In anderen trägt er Merkmale, die ihn davon absetzen. Entscheidend ist weniger das Aussehen als die Rolle. Er ist der Bezugspunkt, auf den sich alles richtet. Auch die Handlungen folgen keinem vertrauten Muster. Dinge, die aus dem religiösen Alltag bekannt sind, tauchen in veränderter Form wieder auf. Gesten werden wiederholt, aber anders ausgeführt. Es wird gegessen, es wird geteilt, aber die Ordnung, die solche Handlungen sonst strukturiert, fehlt. Vertrautes bleibt erkennbar, funktioniert aber nicht mehr auf die gleiche Weise. Auffällig ist, wie ähnlich sich diese Beschreibungen sind. Unabhängig davon, wo sie entstehen, greifen sie auf dieselben Elemente zurück. Der Aufbruch in der Nacht, der Weg nach oben, die Versammlung, der Tanz, die Figur im Zentrum. Das wirkt nicht zufällig. Die Einordnung dazu haben wir in der Hexenverfolgungsfolge ausführlich gemacht. Diese Bilder entstehen nicht frei, sondern in einem Rahmen, der sie vorgibt. In Verhören wird nach genau solchen Abläufen gefragt und die Antworten greifen sie auf. Dadurch verfestigt sich eine Struktur, die immer wieder erzählt werden kann. Und genau das macht diese Nacht so wirkungsvoll. Sie bekommt eine Form, die sich wiederholen lässt. Einen Ablauf, der verstanden wird, auch wenn niemand ihn selbst erlebt hat. Wenn dann ein Ort wieder Brocken genannt wird, fügt sich dieses Bild einfach ein. Der Berg liefert den Raum, die Erzählung liefert die Szene. Und zusammen entsteht eine Nacht, die so klar beschrieben wird, dass sie irgendwann wirkt, als hätte es sie wirklich gegeben. Spätestens mit Goethe wird aus der Walpurgisnacht mehr als ein Motiv aus Predigt, Prozess und Volksglauben. Sie wird Literatur. Und sie wird dabei nicht kleiner, sondern größer, beweglicher, vielstimmiger. Goethe greift das Thema nicht nur einmal auf, sondern mehrfach. Und gerade daran lässt sich gut sehen, wie anschlussfähig diese Nacht für ihn war. Als Schauplatz, als Bild, als satirische Bühne und als Stoff für eine eigenständige Ballade. Faust, der Tragödie erster Teil, erscheint 1808. Darin folgen auf die eigentliche Walpurgisnacht unmittelbar der Walpurgisnachtstraum und damit ein ausdrücklich eingeschobenes Intermezzo, ein Stück im Stück, das den Berg noch einmal in eine andere, spielerische, theatrale Form übersetzt. Wenn man Goethe hier biografisch einordnet, muss man zwei Orte sauber auseinanderhalten. Leipzig gehört zu seinem frühen Leben, der Brocken zu seiner späteren Arbeit. Goethe immatrikuliert sich am 19. Oktober 1765 in Leipzig für Jura und bleibt dort bis zum 28. August 1768. Er besucht die Juristenfakultät nach Auskunft des Universitätsarchivs eher selten. Dafür wird der Zeichenunterricht bei Adam Friedrich Oeser in der Bleisenburg wichtig, also genau an dem Ort, an dem heute das neue Rathaus steht. Leipzig ist für Goethe deshalb mehr als nur Studienort. Hier prägen ihn Kunst, Theater, Geselligkeit und die Stadterfahrung, die später auch in Faust einfließt. Dass ausgerechnet Auerbachs Keller im Drama so prominent wird, ist also kein dekorativer Einfall, sondern hängt mit einem realen biografischen Leipzig zusammen. Der Brocken gehört dagegen in die Weimarer Zeit. Goethes erste belegte Brockenbesteigung fällt auf den 10. Dezember 1777. Von dort führt eine direkte Linie zur Harzreise im Winter, aber eben auch zu jener Bildwelt, in der der Brocken zum literarischen Walpurgisnachtort werden kann. Goethe musste sich diesen Ort also nicht nur aus Büchern zusammensetzen, er kannte die Landschaft, ihre Höhe, ihre Witterungen, ihren Ruf und die Art, wie sie sich dem Blick entzieht. In Faust 1 nutzt er den Stoff dann auf mehrere Arten zugleich. Die eigentliche Walpurgisnacht ist eine dichte, überbordende Bergszene voller Bewegung, Stimmen und Verzerrungen. Die Szene arbeitet dabei mit einer bewussten Überladung. Figuren tauchen auf und verschwinden wieder, Stimmen überlagern sich und ein stabiler Raum entsteht gar nicht erst. Orientierung geht verloren. Was bleibt, ist der Eindruck, dass sich nicht nur Figuren bewegen, sondern Wahrnehmung selbst ins Rutschen gerät. Der Walpurgisnachtstraum wirkt dabei fast wie ein Gegenstück. Statt Überforderung entsteht hier eine bewusst künstliche, spielerische Bühne. Das Geschehen wird nicht mehr erlebt, sondern kommentiert und überzeichnet. Neben dem Faust schreibt Goethe im Jahr 1799 einen eigenständigen Text, der dieselbe Nacht aus einer anderen Perspektive erzählt. Die erste Walpurgisnacht. Diese Ballade schreibt Goethe im Sommer 1799. Sie verbindet Walpurgisnacht nicht einfach mit Hexensabbat, sondern erzählt von einem älteren heidnischen Brauch, der unter christlichem Druck nur noch maskiert überleben kann. Die Menschen auf dem Berg sind hier keine Hexen im frühneuzeitlichen Verfolgungssinn, sondern Heiden, die ihre Frühlingsfeier retten, indem sie sich selbst wie Teufel und Dämonen inszenieren, um die christlichen Wächter abzuschrecken. Goethe verschiebt die Perspektive also bewusst. Er nimmt denselben Berg, dieselbe Nacht und dieselbe Bildwelt, aber erzählt nicht die Verfolgungsfantasie, sondern ein listiges Gegenstück dazu. Die Ballade ist erzählerisch klarer gebaut als die Faustszene. Sie hat einen Zug nach vorn und sie beginnt sofort mit Jahreszeit, Raum und Bewegung. Goethe dachte die erste Walpurgisnacht von Anfang an in Richtung Vertonung und wandte sich an Karl Friedrich Zelter. Vollendet wurde daraus zunächst nichts. Zelter soll nach dem Lesen ausgerufen haben, wer das vertonen will, muss erst die alte abgetragene Kantatenuniform ablegen. Erst Felix Mendelssohn Bartholdy, Schüler von Zelter, griff den Text auf. Der Bärenreiter Verlag hält fest, dass die noch heute maßgebliche Fassung des Werks 1843 in Leipzig erstmals erklang. Den Text der Ballade gibt es jetzt. Es lacht der Mai, der Wald ist frei von Eis und Reifgehänge, der Schnee ist fort, am grünen Ort erschallen Lustgesänge. Ein reiner Schnee liegt auf der Höhe, doch eilen wir nach oben, begehen den alten heiligen Brauch, Allvater dort zu loben. Die Flamme lodre durch den Rauch, begeht den alten heiligen Brauch, hinauf, hinauf, Allvater dort zu loben, so wird das Herz erhoben. Könnt ihr so verwegen handeln? Wollt ihr denn zum Tode wandeln? Kennet ihr nicht die Gesetze unserer strengen Überwinder? Rings gestellt sind ihre Netze auf die Heiden, auf die Sünde. Ach, sie schlachten auf dem Walle unsere Väter, unsere Kinder und wir alle nahen uns gewissem Falle auf des Lagers hohem Walle schlachten sie unsere Kinder. Ach, die strengen Überwinder. Wer Opfer heut zu bringen scheut, verdient erst seine Bande. Der Wald ist frei, das Holz herbei und schichtet es zum Brande. Doch bleiben wir im Buschrevier am Tagen noch im Stillen und Männer stellen wir zu Hut um eurer Sorge willen. Dann aber lasst mit frischem Mut uns unsere Pflicht erfüllen. Hinauf, hinauf, verteilt euch wackre Männer hier. Verteilt euch wackre Männer hier durch dieses ganze Waldrevier und wachet hier im Stillen, wenn sie die Pflicht erfüllen. Diese dumpfen Pfaffenchristen, lasst uns keck sie überlisten. Mit dem Teufel, den sie fabeln, wollen wir sie selbst erschrecken. Kommt, kommt mit Zacken und mit Gabeln und mit Glut- und Glapperstöcken, lärmen wir bei nächt'ger Weile durch die engen Felsenstrecken. Kauz und Eule, heul in unser Rundgeheule, kommt, kommt, kommt. kommt mit Zacken und mit Gabeln wie der Teufel, den sie fabeln, und mit wilden Klapperstöcken durch die engen Felsenstrecken. Kauz und Eule, heul in unser Rundgeheule. Kommt, kommt, kommt. So weit gebracht, dass wir bei Nacht Allvater heimlich singen. Doch es ist Tag, sobald man mag, ein reines Herz dir bringen. Du kannst zwar heut und manche Zeit dem Feinde viel erlauben, die Flamme reinigt sich von Rauch, so reinig unseren Glauben. Und raubt man uns den alten Brauch, dein Licht, wer will es rauben? Hilf, ach hilf mir, Kriegsgeselle, ach, es kommt die ganze Hölle. Sieh, wie die verhexten Leiber durch und durch von Flamme glühen, Menschen, Wölf und Drachenweiber, die im Flug vorüberziehen. Welch entsetzliches Getöse, lasst uns alle fliehen. Oben flammt und saust der Böse, aus dem Boden dampfet rings ein Höllenbroden, lasst uns fliehen. Die Flamme reinigt sich vom Rauch, so reinig unseren Glauben. Und raubt man uns den alten Brauch, dein Licht, wer kann es rauben? Mit Goethe ist der Brocken endgültig im kulturellen Gedächtnis angekommen. Aber dabei bleibt es nicht. Der Berg wird nicht nur beschrieben, sondern zunehmend aufgesucht. Was zuvor abgelegen und schwer zugänglich war, verändert sich im Laufe des 18. Jahrhunderts und vor allem des 19. Jahrhunderts Schritt für Schritt. Die ersten dokumentierten Besteigungen häufen sich bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Der Brocken wird Teil einer Reiselandschaft, die sich nicht mehr nur an Gelehrte oder Adlige richtet, sondern auch an ein bürgerliches Publikum. Der Harz entwickelt sich zu einer der früh erschlossenen Tourismusregionen im deutschsprachigen Raum. Der Weg nach oben bleibt anstrengend, aber er ist kein Ausnahmefall mehr. Der Berg wird beschrieben, kartiert, empfohlen. Im 19. Jahrhundert verstärkt sich diese Entwicklung. Reiseberichte, Kartenwerke und frühe Reiseführer machen den Brocken planbar. Eigenschaften, die zuvor als Hindernis galten, Nebel, Höhe, Unberechenbarkeit, werden jetzt zu Argumenten für den Besuch. Der Ort verliert einen Teil seines Unzugänglichen, ohne ganz gewöhnlich zu werden. Ein entscheidender Einschnitt erfolgt mit dem Ausbau der Infrastruktur. Mit der Eröffnung der Brockenbahn im Jahr 1899 verändert sich der Zugang grundlegend. Heute befördert das Netz der Harzer Schmalspurbahnen jährlich rund 1 Million Fahrgäste und gehört damit zu den wichtigsten touristischen Infrastrukturen der Region. Der Aufstieg ist nicht mehr ausschließlich an körperliche Leistung gebunden. Der Berg wird erreichbar, ohne seinen Ruf ganz zu verlieren. Er bleibt exponiert, aber er ist jetzt eingebunden in ein System aus Wegen, Verbindungen und Planung. Parallel dazu entsteht ein zweites Bild des Harzes. Neben der Landschaft tritt zunehmend eine Vorstellung, die gezielt erzählt und weitergegeben wird. Hexen, Teufel, Sagenfiguren. Diese Motive tauchen nicht zufällig auf, sie greifen das auf, was bereits in Literatur und Erzählung vorhanden ist und machen es für Besucher sichtbar. Der Brocken steht dabei im Zentrum, aber er ist Teil eines größeren Raumes. Ein Beispiel dafür ist der Harzer Hexenstieg, der den Harz von West nach Ost durchquert. Der Weg ist mehr als eine Strecke zwischen Orten, er ist als Erzählung angelegt. Namen, Stationen und Beschreibungen greifen die vorhandenen Motive auf und führen sie entlang seiner Route zusammen. Wer ihn geht, bewegt sich nicht durch Landschaft, sondern durch eine Abfolge von Bildern, die bereits bekannt sind. Mit dieser Entwicklung verändert sich auch die Walpurgisnacht. Sie bleibt ein Datum, aber sie wird zugleich zu einem Ereignis, das organisiert wird. Besonders deutlich zeigt sich das in Thale rund um den Hexentanzplatz. Dort findet eines der größten Walpurgisfeste Deutschlands statt. Das Gelände wird vorbereitet, Bühnen werden aufgebaut, Programme geplant. Über den Abend hinweg treten Bands und Künstler auf, Lichtinstallationen strukturieren den Raum und die Nacht folgt einem Ablauf, der jedes Jahr wiederkehrt. Für Thale werden regelmäßig rund 20.000 bis 30.000 Besucher gezählt, während sich die Zahlen über den gesamten Harz hinweg auf mehrere Hunderttausend summieren. Viele kommen verkleidet, Hexenhüte, Masken, schwarze Umhänge. Figuren, die früher als Bedrohung gedacht wurden, werden hier bewusst dargestellt. Die Verkleidung ist Teil der Teilnahme. Man schaut nicht nur zu, man wird Teil des gesamten Bildes. Ein zentrales Element bleibt das Feuer. Große Feuerstellen werden entzündet und begleiten den Abend. Ihre Funktion hat sich verändert, aber ihre Form ist geblieben. Sie strukturieren den Raum, ziehen Menschen an, machen die Nacht sichtbar. Was früher Schutz bedeutete, wird heute Atmosphäre. Auch auf dem Brocken selbst wird Walpurgisnacht begangen. Allerdings anders. Der Zugang ist begrenzter, die Veranstaltung kleiner, stärker reguliert. Besucher erreichen den Gipfel zu Fuß oder mit der Brockenbahn. Oben gibt es Programme, Führungen, thematische Angebote. Der Berg bleibt präsent, aber weniger als Bühne, mehr als Bezugspunkt. Neben Thale und dem Brocken verteilt sich die Nacht über die gesamte Region. Orte wie Wernigerode, Schierke oder Goslar richten eigene Veranstaltungen aus mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Manche setzen auf große Bühnen, andere auf Märkte oder Umzüge. Die Walpurgisnacht gehört nicht mehr einem einzelnen Ort, sondern einem Netzwerk von Orten, die sich darauf beziehen. Auch außerhalb des Harzes existiert diese Nacht weiter, allerdings in veränderter Form. Der Tanz in den Mai gehört in vielen Regionen zum festen Kalender. Maibäume werden aufgestellt, Feste organisiert, Feuer entzündet. Der Bezug zur Walpurgisnacht ist nicht immer ausdrücklich, aber die zeitliche Struktur bleibt erhalten. Daneben gibt es moderne Formen von Spiritualität, die den 1. Mai bewusst aufgreifen. In Bewegungen wie Wicca wird Belten als Übergangsfest gefeiert, mit Ritualen, die sich auf Natur, Fruchtbarkeit und Erneuerung beziehen. In der Praxis geschieht das oft über Feuer, Kreisrituale oder symbolische Darstellungen von Fruchtbarkeit, etwa durch Tänze um einen Maibaum oder die Verbindung von Naturprinzipien. Diese Praktiken sind jedoch keine direkte Fortsetzung historischer Rituale, sondern moderne Deutungen, die verschiedene Quellen miteinander verbinden. Parallel dazu bleibt die Walpurgisnacht in der Popkultur präsent. Filme, Serien und Bücher greifen das Bild immer wieder auf. Eine Nacht, in der sich etwas versammelt, in der Regeln verschoben werden, in der Figuren auftreten, die sofort erkennbar sind. Diese Darstellungen greifen bekannte Motive auf und halten sie im Umlauf, unabhängig davon, ob jemand selbst im Harz war. Wenn man diese Ebenen zusammennimmt, ergibt sich ein klares Bild. Die Walpurgisnacht ist heute kein Verdacht mehr und kein Verfahren. Sie ist ein Termin, auf den man sich vorbereitet. Ein Ereignis, das geplant wird. Menschen gehen hin, nehmen teil, bewegen sich bewusst in einem Raum, der mit Bedeutung aufgeladen ist. Der Berg ist dabei real. Die Wege sind real. Die Veranstaltungen sind auch real. Was sich daran anschließt, ist es nicht. Und genau an dieser Stelle entsteht die Frage, die diese Folge bis hierhin vorbereitet hat. Wenn man all das kennt, die Orte, die Geschichten, die Bilder, wie sieht diese Nacht dann eigentlich aus, wenn man sie zu Ende denkt? Vielleicht sieht sie so aus. Das Feuer brennt bereits, als du merkst, dass du mitten darin stehst. Es ist kein einzelnes Feuer, sondern mehrere, flach in den Boden gegraben, und sie werfen ein unruhiges Licht auf die Gesichter um dich herum, das nichts ruhig lässt. Schatten schneiden sich gegenseitig, verschwinden nicht sauber, sondern bleiben hängen, als hätten sie sich in den Körpern festgesetzt, die sie werfen. Niemand steht still. Die Bewegungen sind eng, zu eng, als dass man noch sagen könnte, wo ein Körper aufhört und der nächste beginnt. Hände greifen, halten fest, lassen wieder los, nur um sofort erneut irgendwo anzusetzen. Der Boden ist festgetreten, dunkel, an manchen Stellen feucht, und bei jedem Schritt gibt er ein wenig nach, als wäre er nicht nur Erde, sondern etwas, das immer wieder geöffnet wurde. Die Stimmen sind kein Durcheinander mehr. Sie haben sich zusammengezogen, sind tiefer geworden, gleichmäßiger. Es wird nicht mehr gesprochen, sondern gerufen, wiederholt, in einem Rhythmus, der nicht von außen kommt. Namen fallen nicht, es sind Laute, die sich festsetzen, die immer wiederkehren, bis sie nicht mehr wie Sprache wirken, sondern wie etwas, das durch den Körper geht. Der Geruch ist schwer und lässt sich nicht mehr ausblenden. Rauch liegt darin, aber auch etwas anderes, metallisches, warmes, das sich in den Mund legt und nicht verschwindet. Es ist der Geruch von etwas, das nicht mehr lebt, aber noch nicht ganz vergangen ist. Im Zentrum wird Platz gemacht, ohne dass es jemand ansagt. Die Bewegung zieht sich zurück, nicht vollständig, aber genug, dass ein Raum entsteht, der vorher nicht da war. Niemand tritt hinein, niemand muss es erklären. Es ist klar, dass dieser Ort nicht für die gedacht ist, die außen stehen. Das Tier wird gebracht. Es wehrt sich nicht mehr richtig, nur noch schwach, als hätte es den Widerstand längst aufgegeben. Zwei halten es fest, nicht vorsichtig, sondern sicher, als wüssten sie genau, wo sie greifen müssen. Die Stimmen werden lauter, ziehen sich enger zusammen und für einen Moment gibt es nichts anderes mehr als diesen Klang und das Zucken des Körpers, der festgehalten wird. Das Blut kommt schneller, als man erwartet. Es ist warm, zu hell im Licht der Flammen und es bleibt nicht dort, wo es sein sollte. Hände greifen hinein, nicht zögerlich, sondern selbstverständlich, als wäre das Teil dessen, weshalb man hier ist. Es tropft auf den Boden, vermischt sich mit dem, was schon dort ist, und der Geruch wird dichter, schwerer, kaum noch zu unterscheiden. Der Rhythmus kippt nicht. Die Bewegungen passen sich an, enger, schneller, als würden sie etwas nachholen, das zu lange hinausgezögert wurde. Körper stoßen aneinander, bleiben hängen, lösen sich wieder und es wird unmöglich, Abstand zu halten. Der eigene Schritt gerät hinein, ohne dass du ihn bewusst setzt. Du bist Teil davon, bevor du merkst, dass du dich nicht mehr außerhalb bewegst. Und dann ist er da. Nicht angekündigt, nicht gerufen, sondern einfach mitten im Raum, als hätte er nie gefehlt. Der Teufel steht dort, wo eben noch nichts war, und nichts an ihm wirkt fremd genug, um ihn nicht zu erkennen. Er bewegt sich nicht wie die anderen, er muss es nicht. Alles richtet sich ohnehin auf ihn aus. Die Stimmen brechen nicht ab, sie ziehen sich zusammen, werden zu einem einzigen Klang, der sich durch den ganzen Platz legt. Es gibt keinen Zweifel mehr daran, dass das, was hier geschieht, nicht nur gespielt wird. Es ist kein Verstellen, kein Maskieren, nichts, was für Außenstehende gedacht ist. Es passiert, weil es passieren soll. Der Blick hebt sich und für einen Moment trifft er dich. Fest. Es ist kein langer Augenblick, aber lang genug, um zu wissen, dass du nicht einfach nur dabei bist. Dass du gesehen wirst, dass du längst Teil von etwas bist, das nicht erst mit dir begonnen hat. Dann löst sich der Raum. Nicht plötzlich, nicht mit einem Ende, sondern so, als würde etwas loslassen, das dich festgehalten hat. Die Stimmen fallen auseinander, die Bewegungen verlieren ihren Zusammenhang, das Feuer brennt wieder für sich. Der Platz ist derselbe, der Boden fest, die Luft kälter, als sie eben noch war. Der Teufel? Ist verschwunden. Niemand spricht darüber. Niemand schaut dorthin, wo er eben noch stand. Aber dein Körper weiß noch, wie es war, sich nicht mehr allein zu bewegen. Das war unsere kleine Harz-Rundreise an einem ganz besonderen Tag zur Walpurgisnacht. Und du hattest in der Hexenfolge schon erzählt, dass es in und um Sveatown ja auch irgendwie so Hexenorte gibt oder Orte, die nach Hexe benannt sind. Gibt es da auch eine Tradition, so Hexenfeiern oder Walpurgisnacht zu feiern? Oder heißen die Orte einfach nur so, weil die so heißen?
Also ich musste immer an das eine Beispiel von so einem Dorf, ich nenne es mal einfach nicht den Namen, denken, in dem ich nicht aufgewachsen bin. Aber eine Freundin von mir, und wir haben mal in der, ich glaube, dass mich nicht irgendwie 7. oder 8. Klasse mal ein Referat darüber gehalten. Da ging es um eine Geschichte, wo ein junges Mädchen irgendwie als Hexe verbrannt wurde und das war die letzte Hexe, die dort verbrannt wurde. Und es gibt, glaube ich, in diesem Dorf die Tradition von der Kirche aus tatsächlich, dass sie dort irgendwie so wie so eine Art Feier auf diesem Platz machen, wo es dann auch so ein Lagerfeuer gibt und Stockbrot und sowas. Aber sonst mit so mega viel Tradition ist das jetzt bei uns eigentlich ehrlich gesagt gar nicht verbunden. Also es gibt halt diese Orte. Und in vielen Dörfern gibt es halt auch solche Plätze, aber so sehr viel passieren tut da nicht. Also bei Purgisnachtfeiern kommt gerade aktuell, finde ich, oder in meinem Empfinden, in dieser Region ein bisschen wieder in den Trend. Vor allem Leute, die sich so esoterisch beschäftigen, da irgendwie wieder draufkommen. Mhm. Aber so lange Tradition hat es jetzt ehrlich gesagt bei uns nicht.
Den Eindruck habe ich hier bei mir auch, dass, also ist ja in der Folge auch erwähnt, dass irgendwie so diese Ursprungsfeier, 1. Mai, Walpurgisnacht, oder das Fest der heiligen Walburga, hier so unterschiedliche Ausprägungen hat. Und für mich war es immer Walpurgisnacht. Aber seit ich jetzt hier in NRW wohne, habe ich zum ersten Mal so richtig auch so diese Maibaum- und Maiabend-Traditionen mitbekommen. Es läuft ja gerade hier. Ne? Jetzt am Freitag durch die Stadt gelaufen und war ganz erschlagen von so vielen Menschen und traditionellen Uniformen. Das ist, glaube ich, hier das 600, was auch immerste. 635 oder ne, irgendwie was über 600. So viele gibt's das hier schon. Und dann gibt's habe ich dann auch mal gelesen, dann eben so diese ja, Traditionen, so den Baum zu klauen und was weiß ich. Sowas kannte ich gar nicht. Das war mir völlig neu. Aber kann ja jeder für sich selber entscheiden, möchte man lieber um einen Baum tanzen, was ja, glaube ich, auch so ein bisschen skandinavisch ist. Ich weiß nicht, ob jemand den Film Midsommar gesehen hat von Ari Aster, wo es ein bisschen sehr eskaliert. Oder eben lieber auf Hexen steht. Aber letztendlich, ja, eine nette Feier in den Mai hinein ist ja nie so verkehrt. Da sagt keiner nein, weil bei Feiern gibt es immer leckere Getränke und leckere Snacks.
Erstens. Die Walpurgisnacht hat ursprünglich nichts mit Hexen zu tun. Der 1. Mai war bereits vor der Christianisierung ein wichtiger Übergang im Jahreslauf, etwa im keltischen Beltanefest. Erst später wurde die Nacht durch literarische und kulturelle Entwicklungen mit Hexen in Verbindung gebracht. Der Name selbst geht auf die heilige Walburga zurück, deren Gedenktag auf den 1. Mai fällt.
Zweitens, der Brocken ist nicht der Ursprung der Hexenlegende, nur ihr bekanntester Ort. Die Vorstellung von Hexentreffen entsteht in theologischen und juristischen Texten der frühen Neuzeit, nicht an einem konkreten Berg. Der Brocken wird erst später zum zentralen Schauplatz, weil er auffällig, schwer zugänglich und literarisch stark verarbeitet ist. Vor allem durch Goethe.
Drittens. Goethe hat den Brocken selbst bestiegen und daraus Literatur gemacht. Seine erste belegte Besteigung fand am 10. Dezember 1777 statt, also lange nach seiner Leipziger Studienzeit. Die Erfahrungen aus dem Harz fließen in den Faust ein, wo die Walpurgisnacht zur ikonischen Szene wird. Parallel dazu schreibt er mit Die erste Walpurgisnacht eine Ballade, die die Nacht ganz anders deutet.
Viertens. Der berühmte Hexentanzplatz liegt gar nicht auf dem Brocken. Er befindet sich bei Thale, rund 20 Kilometer entfernt, gegenüber der Rostrappe im Bodetal. Trotzdem gehört er zum selben Erzählraum des Harzes, in dem sich viele Sagen überlagern. Genau diese Dichte an Geschichten macht die Region so anschlussfähig für die Walpurgisnacht.
Fünftens. Die größte Walpurgisnacht Deutschlands findet heute in Thale statt, mit Zehntausenden Besuchern. Dort wird die Nacht jedes Jahr als großes Event mit Bühnen, Feuer und Verkleidung inszeniert. Was früher gefürchtet wurde, wird heute bewusst gespielt und gefeiert. Die Struktur ist geblieben, nur die Bedeutung hat sich komplett verschoben.
Der Weg ist noch da, genau wie zuvor, nur wirkt er jetzt kürzer, als hätte er sich zurückgezogen. Das Licht ist verschwunden, der Rauch hängt nicht mehr in der Luft und die Geräusche, die eben noch nicht einzuordnen waren, sind verstummt, als hätte es sie nie gegeben. Zwischen den Bäumen bleibt nichts zurück, das sich festhalten lässt. Der Boden ist fest, die Konturen klar und alles wirkt wieder so, als hätte sich hier nie mehr abgespielt als ein gewöhnlicher Aufstieg. Keine Prozesse mehr, keine Geständnisse, kein Ort, an dem etwas bewiesen werden müsste. Und doch ist die Nacht noch da. Sie steht weiterhin im Kalender, kehrt jedes Jahr zurück und braucht keinen Beweis, um verstanden zu werden. Vielleicht ist es nicht wichtig, ob dort je jemand war, sondern dass wir bis heute wissen, wann wir hinschauen müssen. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns bis dahin.
Bleibt mit eurem Besen außerhalb von Halteverbotszonen.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.